Wir sind im zweiten Mose, im Kapitel 29 heute Abend. Ich kann ja nichts lesen, nicht mehr. So geht's. Im Kapitel 28 haben wir die Kleidung des hohen Priesters gesehen. Letztes Mal. Der hohe Priester hatte dieses Ephod, diese Schürze eigentlich, die von der Autorität gesprochen hat, von der Autorität Christi. Und drüber hatte er einen Gurt. Und wir haben gesagt, der Gurt spricht von Dienst, von Jesus als unserem Diener. Und dann auf diesem Ephod hatte er die Brusttasche mit den 12 Edelsteinen drauf, mit den Namen der 12 Stämme Israels darauf. Das heißt, dass Gott sein Volk auf seinem Herzen trägt. Wir haben gesagt, das spricht von der Liebe Jesu, die er für uns hat. Wir sind seine Edelsteine und er hat uns auf seinem Herzen. Und dann unter dieser Schürze, unter dem Ephod, war ein Oberkleid, ein himmelblaues oder violettes Oberkleid, das von dem Himmel spricht oder von der Göttlichkeit. Dass Jesus war immer auf die Ewigkeit ausgerichtet. Er hat gewusst, dass er vom Vater kommt und dass er zum Vater hingeht. Und das hat ihn frei gemacht zu dienen und frei gemacht zu lieben. Und auf diesem Oberkleid unten waren kleine Glöckchen dran und kleine, was so Granatäpfel dazwischen. Und wir haben gesagt, das spricht davon, dass Jesus der Lebendige ist. Das spricht von den Geistesgaben und von der Frucht, die der Herr in unserem Leben hervorbringt. Wie sehr lebendig wirkt in unserem Leben. Und dann, zuletzt haben wir das Stirnblatt gesehen, was von der Heiligkeit Jesu spricht und von seiner Reinheit. Heute werden wir uns die Priester ansehen, die Söhne Aarons. Das sind noch im Kapitel 28 eigentlich, im Vers 40. Auch den Söhnen Aarons sollst du Leibröcke machen und Gürtel für sie anfertigen. Und hohe Turbane sollst du ihnen machen zur Ehre und zum Schmuck. Und du sollst deinen Bruder Aaron damit bekleiden und seine Söhne mit ihm. Dann sollst du sie salben und ihnen die Hände füllen und sie heiligen, damit sie mir den Priesterdienst ausüben. Ferner mache ihnen leinerne Beinkleider, um das Fleisch der Blöße zu bedecken. Von den Hüften bis zu den Oberschenkeln sollen sie reichen. Und Aaron und seine Söhne sollen sie anhaben, wenn sie in das Zelt der Begegnung hineingehen oder wenn sie an den Altar herantreten, um den Dienst im Heiligtum zu verrichten, damit sie nicht eine Schuld auf sich laden und sterben. Das ist eine ewige Ordnung für ihn und für seine Nachkommen nach ihm. Die Söhne Aarons, das waren die Priester. Aaron war der Hohepriester, seine Söhne waren berufen als Priester. Und wenn der hohe Priester gestorben ist, dann hat der älteste Sohn sein Amt übernommen, ist der hohe Priester geworden. Diese Priester, die Söhne Aarons, die hatten eine geringere Kleidung an als der Aaron. Die hatten nicht diese schöne Brustplatte und das Ephod. Die hatten eine schlichtere Kleidung, Leibröcke aus weißem Leinen, hier im Vers 40. Weißes Leinen, das spricht von Gerechtigkeit, von Erlösung. Und Petrus hat gesagt, dass wir ein königliches Priestertum sind. Wir sind jetzt Priester, so wie damals die Söhne Aarons Priester waren. Aaron war der Hohepriester und seine Familie, die zu ihm gehört haben, die sind Priester geworden. Jesus ist unser Hohepriester und wir sind die Familie Gottes. Wir sind Gottes Kinder. Wir sind seine Priester, ein königliches Priestertum, schreibt uns der Petrus. Und als seine Familie sind wir erlöst und gerecht in ihm. Wir sind bekleidet mit seiner Gerechtigkeit. Im 2. Korinther 5 heißt es, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Also wir sind bekleidet mit diesem weißen Leinen, mit der Gerechtigkeit von Jesus. Und wir sind ein Teil von seinem Programm. Wir sind Priester. Was haben die Priester gemacht? Die haben das Volk vor Gott repräsentiert, haben Opfer dargebracht, haben gebetet für das Volk und sie haben Gott vor dem Volk repräsentiert, haben das Wort Gottes zum Volk gebracht. Und das ist auch unser Dienst. Auch wir können andere Menschen zum Herrn bringen. Wir können für sie beten. Wir können ihnen vom Herrn erzählen. Das ist dann schon der andere Dienst, wo wir Gott zu ihnen bringen, wo wir ihnen dienen, wo wir sie lieben. Im Namen Jesu. Also dieser Leibrock aus Leinen. Wir sind noch im Vers 40 und da haben sie auch Gürtel darüber, die Söhne Aarons, die Priester. Im 1. Petrus 1,13 schreibt uns der Petrus: Umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die in eurer früheren Unwissenheit vorhanden waren, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Petrus sagt, ihr seid Priester, ihr seid rein, ihr seid gerecht in Christus und deshalb umgürtet euren Sinn. Lasst eure Gedanken nicht irgendwo abschweifen, wo sie nicht hingehören. Seid nüchtern, seid verfügbar, seid brauchbar für den Dienst. Umgürtet eure Gesinnung. Der Gürtel. Und dann hatten sie Turbane. Zur Ehre und zum Schmuck, heißt es hier. Ein Turban, das war ein Zeichen der Unterordnung. Wir kennen das, die Juden heute haben noch im Gottesdienst immer diese kleinen Kappeln auf. Spricht von Unterordnung, von ihrer Unterordnung unter Gott. Und auch wir müssen Gottes Autorität unterworfen sein. Und dann im Vers 42 sehen wir die leinernen Beinkleider, um das Fleisch der Böse zu bedecken. Das war die leinerne Unterwäsche der Priester. Und sie waren wieder weißes Leinen. Leinen spricht von Gerechtigkeit, von Heiligkeit. Das haben sie als Unterwäsche getragen. Das war unsichtbar. Und im übertragenen Sinne, es ist wichtig, dass unser Unsichtbares, unser privates Leben rein ist vor dem Herrn. Wir sind oft so um unseren Ruf besorgt. Das, was andere Leute über uns denken. Aber Gott ist vielmehr interessiert an Charakter. Charakter ist das, was wir wirklich sind. Ruf ist das, was andere über uns denken, was wir sind. Charakter ist das, was wir wirklich sind. Das sind die Dinge, die ich tue, oder die Dinge, die ich nicht tue, wenn mich niemand sieht. Außer Gott natürlich. Was ich im Verborgenen denke, was ich anschaue, was ich reinlasse in mein Hirn. Ist unser Charakter und all diese Dinge sind natürlich offen vor Gott. Und wir wollen unser Leben nicht vor den Menschen leben, um guten Ruf haben oder so, sondern ein reines Herz vor Gott. Und im Kapitel 29 sehen wir jetzt die Einsetzung der Priester. Wir haben gesagt, wir sind alle Priester. Wir sind ein heiliges Priestertum. Jeder von euch ist ein Priester oder eine Priesterin. Wir sind alle im Dienst für den Herrn. Wenn wir den Herrn anbeten, das ist unser wichtigster Dienst, Beziehung mit dem Herrn, ihm Lobpreis bringen, aber auch in allem, was wir tun. Alles, was ihr tut, tut dem Herrn. Unser Job, unsere Familie, unsere Dienste, die wir sonst noch tun, alles ist unser Dienst für den Herrn. Alles ist Gottesdienst. Und es ist ein Vorrecht, dass wir dem Herrn dienen dürfen und dass wir seine Priester sein dürfen. Der Paulus schreibt im 1. Timotheus, Kapitel 1, Verse 12 bis 15, sagt, ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen, dass er mich treu erachtet hat und in den Dienst gestellt hat, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war. Aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend im Unglauben getan hatte. Überströmend aber war die Gnade unseres Herrn mit Glauben und Liebe, die in Christus Jesus ist. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu erretten, von welchen ich der Erste bin. Ich mag das. Es ist Gnade, dass wir dem Herrn dienen dürfen. Ich weiß, dass ich ein Sünder bin, sagt der Paulus, ich bin der größte Sünder von allen, aber ich bin einfach erstaunt über die Gnade Gottes, dass ich ihm trotzdem dienen darf und dass er mich in seinem Dienst berufen hat. Es ist ein Vorrecht und es ist ein Segen, dass wir dem Herrn dienen dürfen. Im Johannesevangelium 15, Vers 16, hat Jesus gesagt, ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Also Jesus hat euch in den Dienst gerufen. Jesus hat euch auserwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt für ihn. Er hat uns auserwählt zum Dienst. Er, Jesus, ist unser Hohepriester. Und wie die Söhne Aarons Priester waren, sind wir als Kinder Gottes Priester, gemeinsam mit ihm. Sind wir in den Dienst gestellt, sind verbunden mit ihm. Na, Aaron und seine ganze Familie waren auserwählt. Jetzt werden wir die Einsetzungszeremonie sehen, diese Priester. In Vers 1. Und dies ist es, was du mit ihnen tun sollst, sie zu heiligen, damit sie mir den Priesterdienst ausüben. Nimm einen Jungstier, ein Rind und zwei Widder ohne Fehler. Dazu ein ungesäuertes Brot und ungesäuerte mit Öl gemengte Kuchen sowie ungesäuerte mit Öl bestrichene Fladen aus Weizengrieß sollst du sie machen. Dann lege sie in einen Korb und bringe sie in dem Korb dar und den Jungstier und die zwei Widder. Aaron und seine Söhne aber sollst du an den Eingang des Zeltes der Begegnung herantreten lassen und sie mit Wasser waschen. An den Eingang des Zeltes der Begegnung herantreten lassen. In Johannes 10 hat Jesus gesagt, ich bin die Tür. Jesus ist die Tür zur Errettung. Und jeder von uns ist zu dieser Tür gekommen. Und der Heilige Geist hat uns zu Jesus gebracht, zu Jesus gezogen und wir sind gerettet worden. Wir sind von neuem geboren worden. Sie sind zuerst zum Eingang des Zeltes gebracht worden und dann sind sie mit Wasser gewaschen worden. Ich glaube, das spricht von unserer Taufe. Wir sind zu Jesus gebracht worden durch den Heiligen Geist. Hat irgendjemanden verwendet. Und dann sind wir getauft worden. Vers 5. Darauf sollst du die Kleider nehmen und Aaron bekleiden mit dem Leibrock, dem Oberkleid des Ephods, dem Ephod und der Brusttasche und ihm den Gurt des Ephods umbinden. Dann setze ihm den Kopfbund auf sein Haupt und befestige das heilige Diadem am Kopfbund. Ja, lesen wir noch weiter. Nimm das Salböl, gieße auf sein Haupt und salbe ihn. Auch seine Söhne sollst du herantreten lassen und sie mit Leibröcken bekleiden. Dann umgürte sie mit dem Gürtel, Aaron und seine Söhne, und binde ihnen die hohen Turbane um. So soll ihnen das Priesteramt zu einer ewigen Ordnung sein. Priester wurden bekleidet. Wir haben schon gesagt, wir sind bekleidet mit der Gerechtigkeit Jesu. Jesus hat nicht nur für unsere Sünden bezahlt, unsere Sünden weggenommen, sondern Jesus hat ein vollkommenes, ein heiliges, ein gerechtes Leben für uns gelebt. Und nicht nur sind unsere Sünden auf ihn gelegt worden, ups, sondern auch sein gerechtes Leben ist uns zugerechnet worden. Und jetzt sind wir bekleidet mit der Gerechtigkeit von Jesus Christus. Und bemerkt hier, dass es heißt, sie wurden bekleidet. Sie haben das nicht selber gemacht. Und auch wir können nicht aus uns selbst gerecht werden. Wir können uns nicht selbst bekleiden mit Gerechtigkeit vor Gott. Sie wurden bekleidet. Der Herr kommt zu uns und hat uns mit seiner Gerechtigkeit bekleidet. Und wir stehen einfach da wie die Söhne Aarons und empfangen das Geschenk, was der Herr uns gibt. In Vers 7 sehen wir, dass sie gesalbt worden sind. Mit dem Salböl. Öl spricht in der Bibel immer vom Heiligen Geist. Und seht auch, dass sie das wieder nicht selbst gemacht haben, sondern sie wurden gesalbt. Und der Herr hat uns mit seinem Heiligen Geist gesalbt und der Herr rüstet uns zu zum Dienst. Er hat uns gerettet, er hat uns rein gemacht und er salbt uns mit seinem Heiligen Geist. Wir können auch nicht aus eigener Kraft dienen, sondern nur durch die Zurüstung des Heiligen Geistes. Vers 10. Nee, ist noch der Schluss von Vers 9 eigentlich. Und du sollst Aaron und seine Söhne die Hände füllen. Ha, ich mag das. Ich habe auch nichts aus mir selbst. Ich habe dem Herrn nicht viel zu bringen, nicht viel anzubieten. Wir haben nichts zu geben, aber der Herr kommt und der Herr füllt unsere Hände. Er salbt uns mit seinem Heiligen Geist. Und dann, wenn er uns in eine Situation reinstellt, wo wir anderen dienen sollen, dann füllt er uns die Hände. Dann gibt er uns in dem Moment das Wort, was wir sagen sollen, oder das, was wir weitergeben können, die Gaben, die wir dazu brauchen. Der Herr füllt unsere Hände. Vers 10, auch sollst du den Jungstier vor das Zelt der Begegnung heranführen. Und Aaron und seine Söhne sollen ihre Hände auf den Kopf des Jungstiers legen. Dann schlachte den Jungstier vor dem Herrn am Eingang des Zeltes der Begegnung. Nimm von dem Blut des Jungstiers und tu es mit deinem Finger an die Hörner des Altars. Und alles übrige Blut sollst du an den Fuß des Altars ziehen. Und nimm alles Fett, das die Eingeweide bedeckt, dazu den Lappen, der über der Leber und die beiden Nieren und das Fett, das an ihnen ist, und lass dies alles auf dem Altar als Rauch aufsteigen. Das Fleisch des Jungstiers aber samt seiner Haut und dem Inhalt seines Magens sollst du außerhalb des Lagers verbrennen. Ein Sündopfer ist es. Haben zuerst ein Sündopfer dargebracht für ihre eigenen Sünden, für die Sünden der Priester. Und sie haben diesen Stier, diesen jungen Stier gebracht, haben die Hände auf ihn gelegt. Das war symbolisch dafür, dass die Sünde, meine Sünde, wird auf dieses Tier übertragen. Und Sünde bringt den Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und also haben die Leute die Hand auf das Tier gelegt und dann haben sie zugesehen, wie dieses Tier gestorben ist. Sünde bringt den Tod und dieses Tier ist für sie gestorben. Die Bibel sagt uns auch, dass das Blut von Stieren und Böcken Sünde nicht wegnehmen kann, sondern nur bedecken kann. Sondern also die Sünde nur bedeckt. Jesus Christus, das vollkommene Opferlamm, die Erfüllung von diesen ganzen Bildern im Alten Testament, er hat unsere Sünden letztendlich ganz weggenommen. Und so wie bei diesem Opfertier. Jesus hat meine Sünde genommen. Meine Sünde ist auf Jesus gelegt worden. Jesus ist letztendlich wegen meiner Sünde getötet worden. Und sein Blut reinigt mich von aller Ungerechtigkeit, sagt uns der erste Johannesbrief. Hebräer 13 sagt uns, dass die Leiber dieser Opfertiere, dann dieses Sündopfers außerhalb des Lagers verbrannt worden ist. Und er sagt, der Grund dafür war, dass Jesus auch außerhalb der Stadt Jerusalem gelitten hat. Auf Golgatha, er war außerhalb. Und die Priester haben sich wieder nicht selbst entsündigt, sondern es war das Opfertier, was sie entsündigt hat. Sie haben nur die Hand auf das Tier gelegt und es hat ihre Sünde getragen. Nur im Glauben die Hand auf das Tier. Und genauso können wir auch selbst nicht unsere Sünden wegnehmen. Wir können uns Erlösung nicht verdienen. Wir können nur im Glauben unsere Hand auf Jesus Christus legen, unser Opferlamm. Und auf das Werk vertrauen, das er für uns getan hat. Vers 15. Danach nimm den einen Widder und Aaron und seine Söhne sollen ihre Hände auf den Kopf des Widders legen. Dann sollst du den Widder schlachten und sein Blut nehmen und es ringsum an den Altar sprengen. Und du sollst den Widder in seine Stücke zerlegen, seine Eingeweide und seine Unterschenkel waschen und sie auf seine Stücke und auf seinen Kopf legen. Den ganzen Widder aber sollst du auf dem Altar als Rauch aufsteigen lassen. Ein Brandopfer für den Herrn ist es. Ein wohlgefälliger Geruch. Ein Feueropfer ist es für den Herrn. Zuerst das Sündopfer, wo die Sünden bedeckt wurden. Jetzt kommt das Brandopfer. Sie haben diesem Tier wieder die Hände aufgelegt, haben sich mit dem identifiziert. Und dann ist dieses Tier ganz verbrannt worden. Das spricht von vollkommener Hingabe an den Herrn. Mit ganzem Herzen und alles, was ich habe, gebe ich mich dem Herrn hin. Das Tier ist ganz verzehrt worden. Und es das heißt hier, das war ein wohlgefälliger Geruch vor dem Herrn. Und jetzt im Vers 19 sehen wir das Einsetzungsopfer. Und nimm den zweiten Widder. Und Aaron und seine Söhne sollen ihre Hände auf den Kopf des Widders legen. Dann sollst du den Widder schlachten und von seinem Blut etwas nehmen und es auf das rechte Ohrläppchen Aarons und auf das rechte Ohrläppchen seiner Söhne tun. Auch auf den Daumen seiner rechten Hand und auf die große Zehe ihres rechten Fußes. Das übrige Blut aber sollst du ringsum an den Altar sprengen. Und nimm von dem Blut, das auf dem Altar ist, und von dem Salböl, und sprengt es auf Aaron und seine Kleider und auf seine Söhne und auf die Kleider seiner Söhne mit ihm. So werden er und seine Kleider und seine Söhne und die Kleider seiner Söhne mit ihm geheiligt. Dann nimm von dem Widder das Fett, den Fettschwanz und das Fett, das die Eingeweide bedeckt, dazu den Leberlappen, die beiden Nieren und das Fett, das an ihnen ist, sowie die rechte Keule. Entschuldigung, dass das so detailliert ist. Denn ein Widder der Einsetzung ist es. Ferner ein fadenförmiges Rundbrot, einen Ölbrotkuchen und einen Fladen aus dem Korb der ungesäuerten Brote, der vor dem Herrn steht. Und lege das alles auf die Hände Aarons und auf die Hände seiner Söhne und schwinge es als Schwingopfer vor dem Herrn. Dann nimm es von ihren Händen und lass es auf dem Altar über dem Brandopfer als Rauch aufsteigen zum wohlgefälligen Geruch vor dem Herrn. Ein Feueropfer ist es für den Herrn. Und nimm die Brust von dem Einsetzungswidder, der für Aaron ist, und schwinge sie als Schwingopfer vor dem Herrn. Sie soll dein Anteil sein. Und heilige die Brust des Schwingopfers und die Keule des Hebopfers, die geschwungen und die abgehoben worden sind von dem Einsetzungswidder, von dem, was für Aaron und von dem, was für seine Söhne ist. Und es soll Aaron und seinen Söhnen zukommen, also eine ewige Ordnung bei den Söhnen Israel, denn es ist ein Hebopfer und ein Hebopfer soll es sein bei den Söhnen Israel, ihr Hebopfer von ihren Heilsopfern für den Herrn. Ha, Einsetzungsopfer. Wir sehen das Sündopfer, dann das Brandopfer, was von völliger Hingabe spricht, und jetzt sehen wir das Einsetzungsopfer für den Dienst, wo sie abgesondert worden sind für den Dienst. Ja, wir fühlen uns oft so unwürdig, dem Herrn zu dienen. Ich habe Dinge getan, die ich nicht tun sollte. Ich bin an Orten gewesen, wo ich besser nicht hingehen hätte sollen. Ich habe Dinge gehört, die ich nicht hören hätte sollen. Was passiert hier bei diesem Einsetzungsopfer? Es wurde Blut auf das Ohrläppchen getan, auf das Ohr, auf das Organ, mit dem wir hören, mit dem wir Dinge aufnehmen in unsere Gedanken. Es wurde Blut auf den Daumen gegeben, die Dinge, die wir tun. Und es wurde Blut auf die große Zehe gegeben, wo wir hingehen. Alles bedeckt durch Blut. All unsere Unzulänglichkeiten sind durch das Blut von Jesus weggewaschen, sind bedeckt worden. Es ist erstaunlich, Jesus hat dich wirklich rein gemacht. Er hat dich wirklich rein gemacht. Und wir können frei sein zum Dienst für ihn. Wir müssen nicht unsere Vergangenheit immer mit uns rumschleppen. Müssen nicht verfolgt werden von unserer Vergangenheit. Die ganzen Söhne, Aaron und seine Söhne, die waren nur aus einem Grund im Dienst. Und das war, sie waren auserwählt. Und zwar die ganze Familie war auserwählt. Der Herr hat nicht gesagt, nur ein paar von denen oder die Hälfte und die anderen dürfen nicht, sondern die ganze Familie ist auserwählt zum Dienst. Niemand ist ausgelassen. Wir sind die Familie Gottes, wir sind die Familie Jesu und wir sind mit ihm im Dienst, jeder einzelne von uns. Keiner ist ausgelassen. Und alles, was an diesen Söhnen Aaron getan wurde, dass sie gewaschen wurden, sie wurden bekleidet, sie wurden gesalbt, sie wurden mit dem Blut bedeckt, das Ganze haben sie alles nicht selbst getan. Die waren eigentlich erstaunlich passiv in dem Ganzen. Sie sind einfach dagestanden und haben das empfangen. Es geht nicht darum, was sie getan haben, sondern was für sie getan worden ist. Und die konnten einfach kommen. Als Sohn Aarons konntest du einfach kommen, konntest dort stehen und konntest all die Dinge empfangen und in den Dienst eingesetzt werden. Und mir geht es genauso wie den Söhnen Aarons. Euch wahrscheinlich auch. Ich fühle mich nicht qualifiziert oder gebildet genug oder fähig oder annehmbar oder rein genug für den Dienst. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht darum, was du getan hast. Es geht nicht darum, was ich tue oder was ich hoffe zu tun. Sondern es geht um das, was der Herr für uns getan hat, was Jesus bereits für uns getan hat und wozu er uns berufen hat, in seiner Gnade, zu seiner Ehre. Er hat dich berufen, ihm zu dienen. Und wir dürfen teilhaben an dem Segen, der davon kommt, wenn wir dem Herrn dienen. Wenn immer wir geben, bekommen wir zurück. Wir dürfen durch alles, was wir für ihn tun, dürfen wir Schätze im Himmel sammeln. Und wir dürfen anderen Menschen helfen, die in Not sind. Und das ist auch eine schöne Sache. Wir dürfen einen Unterschied machen in dieser Welt für Jesus. Mir ist das heute erst so bewusst geworden. Ich habe einen Anruf bekommen von einer Frau aus Darmstadt, deren Vater Lungenkrebs hat und wo es offensichtlich dem Ende zugeht. Und der ist sehr hart dem Herrn gegenüber. Dann habe ich gedacht an die Annie, die auf dem Krankenbett den Herrn gefunden hat. Die Gnade Gottes. Und mir ist das so richtig bewusst geworden, hey, es geht wirklich um Leben und um Tod. Es gibt Menschen, die werden in den Himmel kommen, die Herrlichkeit mit Jesus teilen. Und es gibt Menschen, die werden ewig von ihm getrennt sein. Und mir ist das so richtig bewusst geworden, wie wichtig der Augenblick ist, wie wichtig die Zeit ist, dass es einen Unterschied macht. Wenn ich jemandem auf dem Krankenbett von Jesus erzähle, das kann einen ewigen Unterschied machen. Und es ist mir so wirklich bewusst geworden, dass jetzt die Zeit ist, dem Herrn zu dienen. Jetzt ist die Zeit, alles zu geben, uns gebrauchen zu lassen von ihm. So oft sind wir von unseren Unzulänglichkeiten, von den Dingen, die uns passieren, im Selbstmitleid, so oft sind wir von diesen Dingen gebunden. Und die halten uns zurück. Und ich glaube, dass das wirklich Satan ist, der uns abhalten will, Frucht zu bringen. Und der Herr sagt, du bist reingewaschen. Du bist mein Priester, du bist gesalbt, du bist berufen. Und hier, es dauert nicht mehr lange und wir sind alle im Himmel. Und deshalb lass dich nicht aufhalten von diesen Dingen. Von da, wo du dich unzulänglich fühlst, von Selbstmitleid, von all diesen Dingen, wo der Feind unsere Aufmerksamkeit weglenken will, von dem, was wirklich wichtig ist. Und es ist sein Reich. Und mir ist das heute so wirklich bewusst geworden, wie ich darüber nachgedacht habe. Jetzt ist die Zeit, für den Herrn zu leben. Jetzt ist die Zeit, Schätze zu sammeln für ihn, sein Reich zu bauen, Menschen, Seelen zu gewinnen für ihn. Aber wie kann ich dem Herrn dienen? Ich meine, ich bin doch so schwach. Ich bin so begrenzt. Ich weiß doch so viel noch nicht. Und ich fühle mich noch nicht wirklich bereit, dem Herrn zu dienen. Schaut euch Vers 24 an und auch Vers 26. Was mit diesen Priestern passiert ist, sie sind mit leeren Händen dort gestanden vor dem Herrn. Und was ist passiert? Ihre Hände sind gefüllt worden mit Fleisch und mit Brot. Die leeren Hände sind gefüllt worden mit all dem, was sie für den Dienst gebraucht haben. Und so sag einfach, Herr, da bin ich. Gebrauch mich, Herr, und der Herr wird dir die Hände füllen. Für den Dienst, für was immer er gerade vor dich stellt. Der Herr gibt uns immer das, was wir gerade brauchen. Meistens in der Situation. Wir müssen oft einen Schritt im Glauben rausmachen. Mit leeren Händen sozusagen. Beim David war das so, als der auf den Goliath getroffen ist. Erinnert euch, der Goliath, dieser Riese, mit einem Speer wie ein Weberbaum und irrsinnig schwer und einem Brustpanzer. Dieser Riesentyp, der die Herrscher Israels verhöhnt hat. Und der David ist dahergekommen und hat gesagt, hey, wer ist der? Vielleicht will mich der Herr gebrauchen. Und der Saul hat ihm seine Rüstung angelegt und David hat gesagt, na, das bin ich nicht gewohnt, das ist mir zu groß, das passt mir nicht. Ich nehme einfach meine Tasche mit und meine Steinschleuder. Und der David ist mit leerer Tasche ist er hinuntergelaufen in dieses Tal, um dem Riesen, dem Goliath zu begegnen. Und erst da unten im Tal hat er in diesem ausgetrockneten Flussbett diese 5 Steine gefunden. Und wir wissen, was passiert ist. Hat den Stein geschwungen und hat den Goliath, den Riesen, erledigt. Und oft wirkt der Herr so, wir müssen mit leerer Tasche in dieses Tal der Konfrontation hinuntergehen. Wir müssen rausgehen, wir müssen rausgehen, Zeugnis geben, für Kranke beten, anderen dienen. Und der Herr wird uns dann dort in dieser Situation treffen. Der Herr wird unsere Hände füllen, wird uns die Worte schenken, die wir brauchen, wird uns die Gaben geben, die wir in dem Moment brauchen und uns zurüsten für das, was wir brauchen. Wir gehen runter in das Tal und der Herr füllt unsere leeren Hände, gibt uns die Steine in die Hand, die wir brauchen, um zu dienen. Wenn wir warten, bis wir die Steine in die Hand kriegen, dann wird nie was passieren. Wir müssen einen Schritt hinaus machen. Wenn du wartest, bis du bereit bist, wirst du ewig warten. Wir sind nie bereit. Das Werk Gottes ist immer zu groß. Und meistens gibt der Herr uns was, was uns eine Hausnummer zu groß ist, dass er die Ehre bekommt, dass wir nicht stolz werden und glauben, ah, das war meine Fähigkeit oder ich habe das gemacht. Mach einen Schritt raus und der Herr ist treu. Er wird bei dir sein. Wenn du rausgehst und dienst, wird er bei dir sein in der konkreten Situation und wird dir geben, was du brauchst. Steh einfach auf in der Früh und sag, Herr, gebrauch mich heute. Ich bin verfügbar für dich. Ich will dir heute dienen. Und der Herr wird mit dir sein. Du bist sein Priester. Du bist gewaschen. Du bist bekleidet mit seiner Gerechtigkeit. Du bist gesalbt mit dem Heiligen Geist. Sein Blut hat dich bedeckt. Du bist in seiner Familie. Deswegen bist du berufen und deswegen bist du eingesetzt zum Priester, zum Dienst für ihn. Der Dienst ist nicht das, was du tust. Darum geht es ja im Dienst. Nicht um das, was du tust, sondern um das, was Jesus für dich getan hat und das, was Jesus durch dich tun will. Das ist Dienst, was Jesus für mich getan hat und was er durch mich tut. Nicht, was wir tun. Vers 29. Die heiligen Kleider Aarons sollen nach ihm seinen Söhnen zuteil werden, damit man sie darin salbe und darin weihe. Wenn der Hohepriester gestorben ist, dann sind seine Kleider seinen Söhnen weitergegeben worden, dem nächsten hohen Priester. Ich glaube, wir sehen auch, das Prinzip ist für die Eltern oder für die zukünftigen Eltern, was für Kleider tragt ihr? Eure Kleider werden zum Großteil an die Kinder weitergegeben werden. Wir wissen, dass die Eltern einen starken Einfluss haben auf die Kinder, dass die Kinder von den Eltern lernen. Ich rede nicht von der komischen Lehre, die sagt, dass die Kinder irgendwo den Fluch von den Eltern oder die Sünden der Eltern erben. Nee, das ist nicht biblisch, das findet nicht statt. Aber wir lernen von den Personen, die uns wichtig sind. Soziologen nennen das den signifikanten anderen.
Und das sind für die Kinder vor allem die Eltern. Sie haben einen großen Einfluss. Und so, wenn ich will, dass mein Sohn oder meine Tochter ein geistlicher Mann oder eine geistliche Frau sind, dann muss ich selber so ein Mann oder so eine Frau sein. Wenn ich will, dass mein Sohn, sagen wir mal, ein Mann des Gebets ist, muss ich selber Zeit im Gebet verbringen. Wenn ich will, dass er einer ist, der das Wort liebt, muss ich selbst das Wort lieben und Zeit verbringen, das Wort zu studieren. Wenn ich will, dass er einer ist, der ehrlich ist und der integer ist, dann muss ich selbst so ein Mann sein. Es ist wichtig, dass wir Vorbilder sind. Und das wird auf unsere Kinder abfärben. Nicht absolut. Die Kinder, wir wissen es, wir treffen alle unsere eigenen Entscheidungen. Aber es ist wichtig, gute Vorbilder zu haben. Aber es ist auch eine Verheißung hier, glaube ich. In Vers 29. Die heiligen Kleider Aarons sollen nach ihm seinen Söhnen zuteil werden. Ha, die heiligen Kleider Aarons sollen seinen Söhnen zuteil werden. Das ist eine Verheißung. Im 1. Johannes 3, die Verse 1 und 2, schreibt Johannes: Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Ha, wir werden heilig sein, wie er heilig ist. Wir werden bekleidet sein mit den Kleidern unseres großen hohen Priesters, mit seiner Gerechtigkeit, mit seinen Gewändern. Und das ist wirklich unsere Hoffnung. Wir werden nie wirklich zufrieden sein bis zu diesem Tag, wo wir in seiner Gegenwart sind, wo wir ihn sehen und wo wir so sein werden, wie er ist. Das ist der Himmel, das ist, wozu wir erschaffen sind. Das ist das, wonach sich unser Herz sehnt. Ihn zu sehen und so zu sein, wie er ist. Eine wunderbare Verheißung hier. Es steht hier nicht, sie sollen heilig sein, sondern die Verheißung ist, ihr werdet heilig sein. Und ihr und ich, wir werden eines Tages so sein wie Jesus, wenn wir ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Das ist unsere Hoffnung. Vers 31. Du sollst den Einsetzungswidder nehmen und sein Fleisch an heiliger Stätte kochen. Dann sollen Aaron und seine Söhne das Fleisch des Widders und das Brot, das im Korb ist, am Eingang des Zeltes der Begegnung essen. Also Gemeinschaft mit Gott, gemeinsam essen. So ähnlich wie das Abendmahl, was wir feiern. Waren vor dem Herrn und haben gegessen. Vers 33, sie sollen die Stücke essen, mit denen die Sühnung vollzogen wurde, um ihnen die Hände zu füllen und sie dadurch zu heiligen. Ein Fremder aber darf nicht davon essen, denn sie sind heilig. Wenn aber von dem Fleisch des Einsetzungsopfers und von dem Brot etwas bis zum nächsten Morgen übrig bleibt, dann sollst du das Übriggebliebene mit Feuer verbrennen. Es darf nicht gegessen werden, denn es ist heilig. So sollst du mit Aaron und seinen Söhnen verfahren, nach allem, was ich dir geboten habe. 7 Tage sollst du sie weihen. Auch sollst du täglich einen Jungstier zur Sühnung als Sündopfer darbringen und den Altar entzündigen, indem du Sühnung an ihm vollziehst, und du sollst ihn salben, um ihn zu heiligen. 7 Tage sollst du Sühnung am Altar vollziehen und ihn dadurch heiligen. So wird der Altar hochheilig sein. Alles, was den Altar berührt, ist heilig. Alles, was den Altar berührt, ist heilig oder abgesondert für den Herrn. Also du kannst nicht was auf den Altar legen und dann wieder zurücknehmen. Es ist heilig für den Herrn. Hast du dein Leben auf den Altar gelegt, dann nimm es nicht wieder zurück. Was den Altar berührt, ist geheiligt, ist abgesondert für den Herrn. Vers 38. Und dies ist es, was du auf dem Altar darbringen sollst, täglich 2 einjährige Lämmer als regelmäßiges Brandopfer. Das eine Lamm sollst du am Morgen darbringen, sind jetzt die täglichen Opfer, und das zweite Lamm sollst du zwischen den beiden Abenden darbringen. dazu ein Zehntel mit einem Viertel Hin Öl aus verstoßenen Oliven gemengt und als Trankopfer ein Viertel Hin Wein, zudem einen Lamm. Das andere Lamm aber sollst du zwischen den beiden Abenden darbringen, wie bei dem Morgenspeiseopfer. Und bei einem Trankopfer sollst du es dabei halten, zum wohlgefälligen Geruch, ein Feueropfer für den Herrn, als ein regelmäßiges Brandopfer für all eure Generationen am Eingang des Zeltes der Begegnung vor dem Herrn, wo ich euch begegnen werde, um dort zu dir zu reden. Und ich werde dort den Söhnen Israel begegnen, und es wird durch meine Herrlichkeit geheiligt werden. Die täglichen Opfer. Was ist unser Opfer? Unser Opfer ist Lobpreis und Anbetung. Und sie hatten ein Opfer jeden Morgen und jeden Abend. Das ist ein gutes Muster für uns. Jeden Morgen und jeden Abend. Beginn jeden Tag mit Gebet mit dem Herrn und beend jeden Tag mit dem Herrn. Gib ihm am Morgen den Tag. Bet für die Dinge, die vor dir liegen, für die Termine, die du hast, für die Menschen, die du treffen wirst. Richte dich auf den Herrn aus. Verbring Zeit im Wort. Preise ihn. Und es wird ein gesegneter Tag werden. Das macht einen Unterschied. Und abends leg dem Herrn die Ereignisse des Tages hin. Vertraue ihm die Probleme an, vielleicht, die aufgetreten sind. Danke ihm, preise ihn für die guten Dinge. Und dann ruhe in ihm. Das ist ein gutes Muster. Es ist wichtig, dass wir diese Zeiten allein mit dem Herrn verbringen. Du sagst vielleicht, ja, ich rede aber mit dem Herrn sowieso den ganzen Tag. Und es ist gut. Die Bibel sagt, betet ohne Unterlass. Aber es ist auch wichtig, diese stillen Zeiten, wir brauchen auch diese stillen Zeiten. Zum Beispiel, wenn du verliebt bist und einen Freund oder eine Freundin hast, dann ist es schön, den ganzen Tag miteinander zu verbringen, mit anderen Leuten, einfach durch den Tag zu gehen, miteinander. Aber man will dann auch die Zeit alleine haben. Es geht nicht nur um Quantität, um viel Zeit miteinander zu verbringen, sondern auch diese Qualität von Zeit, wo man sich wirklich aufeinander ausrichtet, wirklich das Herz miteinander teilt, Zeit alleine nimmt. Und wir brauchen diese Zeiten des Morgen- und des Abendopfers, wo wir auf den Herrn warten, ohne Ablenkung, wo ich mich auf ihn ausrichte. Wir brauchen diese Tiefe und diese Intimität mit dem Herrn. Wir brauchen auch solche Zeiten, wo ich Zeit nur mit dem Herrn verbringe, wo meine ganze Aufmerksamkeit ihm gehört, wo ich nachsinnen kann über das, was er für mich getan hat, über den Preis, den er für mich bezahlt hat, das Opfer, was er für mich dargebracht hat, wo ich Dinge einfach durchdenken kann und ihm übergeben kann. Das sind wichtig, solche Zeiten. Menschen, die verliebt sind, tun komische Dinge. Die verstecken sich manchmal, ziehen sich zurück, um allein zu sein. Um diese Intimität, diese Qualitätszeit miteinander zu haben. Und Jesus will nicht nur unser Freund sein, den ganzen Tag hindurch. Das will er auch sein. Aber Jesus will auch unser Geliebter sein. Und wir brauchen diese Tiefe und diese Zeiten mit ihm. Vers 44. So werde ich das Zelt der Begegnung und den Altar heiligen. Und Aaron und seine Söhne werde ich heiligen, damit sie mir den Priesterdienst ausüben. Und ich werde mitten unter den Söhnen Israel wohnen und ihr Gott sein. Und sie werden erkennen, dass ich der Herr ihr Gott bin, der ich sie aus dem Land Ägypten herausgeführt habe, um mitten unter ihnen zu wohnen. Ich der Herr ihr Gott. Ha, der Herr will mitten unter seinem Volk wohnen. Der Herr wohnt mitten unter seinem Volk. Wir sind so gesegnet. Der Herr ist mit uns. Der Herr ist immer bei uns. Er ist nicht fern. Er liebt uns. Er ist besorgt um uns. Und er ist genau hier bei uns. Immer, das ist sein Herz. Der Herr will bei seinem Volk sein. Lass uns beten.
Herr, wir danken dir, Herr, für dieses Vorrecht, dass wir deine Priester sein dürfen. Dass du uns berufen hast, dir zu dienen. Das ist ein Vorrecht, Gott. Ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass wir dich vor den Menschen repräsentieren dürfen, Herr, dass wir dein Licht sein dürfen, Zeugnis sein dürfen. Und ich danke dir, Herr, dass wir auch Menschen zu dir bringen dürfen, im Gebet und ganz, ganz praktisch dienen dürfen, Herr. Und Herr, ich bitte dich für uns, für jeden Einzelnen, dass du uns ermutigst, wirklich die Gaben, die du uns geschenkt hast, zu nutzen, Herr, und den Brüdern und Schwestern zu dienen, den Menschen in der Arbeit, den Menschen, denen wir begegnen, tagtäglich. Und Herr, ich danke dir, dass du immer treu bist. Stärk unseren Glauben, Herr, dass wir Schritte machen, mit leeren Händen, mit leeren Taschen. Darauf vertrauen, dass du unsere Hände füllst. Und ich danke dir, dass du immer treu bist, dass du immer da bist, Herr. Und dass du uns immer das gibst, was wir brauchen. Weil wir deine Kinder sind, weil du uns liebst, Herr. Ich danke dir auch für die Erlösung. Gerade jetzt in dieser Osterwoche bitte ich dich, Herr, dass du jeden Einzelnen von uns wirklich anrührst und dass du uns das ganz neu, ganz tief, Herr, verstehen lässt, was du für uns getan hast und wie viel du uns geschenkt hast. Dass unsere Sünden vergeben sind, dass du die Sünden weggewaschen hast und darüber noch so viel hinausgetan hast, Herr, dass dein perfektes Leben, Herr, deine Gerechtigkeit uns angerechnet wird. Und wir heilig und rein vor dir stehen dürfen. Und mit dir dienen dürfen. Ganz einfach, weil wir zur Familie gehören. Ich danke dir, Herr, dass wir nicht aus eigener Kraft das tun müssen. Ich danke dir, dass wir wie diese Söhne Aarons einfach dastehen müssen und dann empfangen dürfen, was du für uns hast. Hilf uns, Herr, gute Priester zu sein. Hilf uns, Herr, wirklich alles, was wir tun, für dich zu tun. Und ich danke dir, Herr, dass du uns belohnen wirst. Ich danke dir, dass du mit uns sein wirst. Und ich danke dir, dass du Menschen berühren wirst. Ich bitte dich, Herr, dass wir einen Unterschied machen in dieser Welt, Herr, und dass wir Menschen mit in den Himmel nehmen können. Bitte salb uns durch den Heiligen Geist und rüste uns zu, Herr. In Jesu Namen. Amen.